Hallo, hier ist der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf nach unserer Sommerpause. Wir starten mit einem neuen Konzept und einer neuen Stimme. Lisa Marie Schelich ist heute dabei. Lisa Marie, was hören wir später von Ihnen?
Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf und ab sofort bringe ich Veranstaltungstipps mit, dann Neuigkeiten aus der Region und Dinge, die Sie unbedingt wissen sollten. Und in dieser Woche geht es um digitale Formate, die die Weiterbildung individueller und effektiver machen, gute Zeiten, schlechte Zeiten in der Schichtplangestaltung während der Krise und um den neuen Park-and-Ride-Platz an der Messe Düsseldorf.
Ja, vielen Dank, Lisa Marie. Gleich hören wir ja noch mehr von Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christoph Sochardt. Unser Schwerpunkt lautet heute, warum es sich lohnt, das Thema Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Wir haben dieses Thema ja schon häufiger hier thematisiert und besprochen. Sie erinnern sich vielleicht auch an das Gespräch mit dem Unternehmer Markus Schüssler aus Düsseldorf. Heute haben wir das Thema erneut auf der Agenda und unterhalten uns in einem, wie ich finde, spannenden Expertentalk mit Klaus Lackner und Peter Schlosser von der Arizona State University und mit Julia Göring, Partnerin bei der Kerkhoff Group in Düsseldorf. Wir hatten uns vor kurzem in einem Go-To-Meeting getroffen und uns 60 Minuten darüber unterhalten, warum es sich lohnt, das Thema Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Ich kann Ihnen spannende Ein- und Ausblicke versprechen, allerdings benötigen Sie auch etwas Zeit und Muße. Deshalb haben wir uns entschlossen, heute zwei Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Heute Morgen präsentiert Ihnen unser Produzent Frank Wiedemeyer hier an dieser Stelle einen kurzen Zusammenschnitt des Gespräches. Und in der Folge können Sie heute Abend ab 21 Uhr das gesamte Gespräch nachhören. Es lohnt sich, den Wecker zu stellen. So, nun aber lange Rede, kurzer Sinn, hören wir hinein in das Gespräch mit Klaus Lackner, Peter Schlosser und Julia Göring.
Guten Tag, ich bin Julia Göring. Ich arbeite zurzeit in einer Boutique-Einkaufsberatung bei Kerkhoff Consulting und bin da Partnerin seit etwa 3 Jahren. Aber ich blicke zuvor auf 20 Jahre Erfahrung in der Industrie, zumeist im Bereich FMCG und Quick Service Restaurants und Catering. Bin aber auch in der Personalarbeit und damit betraut. Und die Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Thema, das mir ganz persönlich auch sehr am Herzen liegt.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Peter Schlosser. Ich bin bei der Arizona State University in den USA. Ich bin schon seit 30 Jahren in den USA. Bei ASU bin ich als Professor angestellt und trage auch die Titel als Vizepräsident und Vizekanzler für globale Zukunftsforschung und bin Direktor des Julie M. Wrigley Institutes of Global Sustainability. Im Wesentlichen beschäftige ich mich mit der Zukunft des Planeten. Auf welcher Trajektorie sind wir und was können wir tun, um diese Trajektorie so nachhaltig wie möglich zu gestalten?
Hallo, ich bin Klaus Lackner. Ich bin auch an der Arizona State University. Ich bin seit 42 Jahren, seit 1979 in den USA. Ich habe meinen Doktor in Heidelberg gemacht, in theoretische Physik. Habe dann ein paar Jahre in Kalifornien gelebt, in Caltech und später Stanford. Und dann sind 17 Jahre in der Wüste in Los Alamos. Und dort habe ich mich dann angefangen, mit Sustainability, mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und die Frage zu beantworten, wo kriegen wir Energie her und wie machen wir das, ohne den Planeten zu ruinieren. Ich bin dann zu Columbia gekommen, in New York, wo Peter und ich uns getroffen haben. Und dann ein paar Jahre bevor er hierher kam, bin ich nach Arizona umgezogen, weil er sich eine bessere Möglichkeit gab, um diese Theorie in die Praxis umzuwandeln.
Ja, vielen Dank schon mal für diese Runde. Also es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Gut, nähern wir uns ein wenig dem Thema. Und ich würde Frau
Göring Sie bitten, dass Sie uns ein bisschen abholen und für uns das Thema Nachhaltigkeit einordnen. Worum geht es konkret, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen wollen?
Nachhaltigkeit ist natürlich ein weites Feld, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, gab es ein Ereignis vor knapp 5 Jahren, und zwar war das die Weltklimakonferenz in Paris, wo über die Erderwärmung gesprochen wurde, und man hat festgestellt, dass die Erde sich um 1 Grad Celsius erwärmt hat in den letzten 150 Jahren. Das klingt für den einen oder anderen nicht wie viel, und manche Leute in Deutschland freuen sich natürlich, wenn sie sich vorstellen, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer wird und die Sommer noch viel länger werden und viel schöner. Das Problem dabei ist, dass wir aber ein sehr sensibles Ökosystem haben. Ich vergleiche es immer damit, wenn wir jetzt eine Körpertemperatur von etwa 36,8 Grad Celsius haben und Sie stellen sich vor, dass jetzt die Erde quasi nicht mehr so rumläuft, sondern immer mit knapp 38 Grad Fieber, dann ist das natürlich etwas, was anstrengend ist für den Planeten. Ich glaube, man muss da gar nicht, jeder weiß es heutzutage sowieso, es gibt mehr Dürren, es gibt mehr Extremwettersituationen mit Starkregen, die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt an. Und wenn das so weitergeht, wie manche Studien ja auch einfach sagen, wenn wir nichts tun und wir bis zu 3 Grad Erwärmung haben, also quasi knapp 40 Fieber für die Erde, dann werden ganze Landstriche untergehen im wahrsten Sinne des Wortes, und es wird richtig Klimaflüchtlinge geben, und es wird ein großes Chaos auf der Welt geben, das uns alle treffen wird. Bei dieser Weltklimakonferenz, warum ist die so besonders? Weil alle 197 Staaten gesagt haben, wir wollen diese Erderwärmung auf insgesamt 3 Grad verhindern. Wir wollen es drosseln. Wir wollen dahin gehen, dass die Erde nur noch um 0,5 Grad sich erwärmt. Und hier spielen die Treibhausgase eine wahnsinnig große Rolle. Denn diese Treibhausgase tragen bei dieser Erderwärmung ganz entscheidend bei. Und es geht darum, dass man dahin kommt, dass das, was sozusagen an Schadstoffen ausgestoßen wird, an CO2 ausgestoßen wird, von der Natur oder von Wäldern, von solchen Systemen wieder aufgenommen und umgewandelt werden kann, dass wir sozusagen treibhausneutral sind. So, das ist wichtig. Ich meine, es gibt, und das haben auch einige gehört, natürlich den Präsidenten Donald Trump, der leider von diesem Abkommen zurückgetreten ist. Aber nichtsdestotrotz haben dann in 2016 im November, was wirklich sehr schnell ist, alle Staaten dieses Abkommen ratifiziert. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für solche Abkommen. Und dieses Abkommen hat so eine Art Umsetzungsplan. Das ist die Agenda 2030. Die hat 17 Punkte. Da geht es um viele verschiedene Themen, zum Beispiel um sehr große Themen wie die Abschaffung der Armut und des Hungers, um sauberes Trinkwasser, saubere sanitäre Anlagen. Der Punkt 13 ist ein unheimlich wichtiger. Da geht es nämlich tatsächlich um den Umweltschutz, über den wir heute noch sehr viel reden werden. Und es gibt noch einen anderen Punkt, das ist der Punkt 9, wo ganz klar nochmal darüber gesprochen wird, dass Industrien davon betroffen sein werden, dass ganz andere Industrien kommen müssen, um dieses ganze neue nachhaltige Wirtschaftssystem auch zu tragen. Es geht um Innovationen, und es geht auch darum, dass unsere Infrastrukturen, so wie wir sie heute kennen, ganz anders da sein werden. Und das ist ein Punkt, der uns heute auch noch beschäftigen wird. Abschließend ist zu sagen, für mich, was ich interessant finde, ist, dass dieses Abkommen sich an alle richtet. Das heißt, nicht nur an Regierungen, sondern auch an die Wirtschaft, an die Wissenschaft und an jeden normalen Verbraucher. Also jeder ist gefragt, hier auch seinen Beitrag zu leisten.
Herr Dr. Schlosser, mit welcher Perspektive schauen Sie auf dieses Thema?
Ja, wenn man sich den Planeten als Ganzes betrachtet, muss man ja beobachten, dass wir seit einigen hundert Jahren, vor allem seit Beginn der industriellen Revolution, sehr viel Druck auf den Planeten ausgeübt haben. Die Bevölkerung ist um mehr als einen Faktor 10 gewachsen. Wir verbrauchen ungefähr 20-mal so viel Energie über diesen Zeitraum. Und das belastet den, und das sind nur zwei Beispiele von sehr vielen, die man hier anführen könnte. Und das belastet den Planeten natürlich von vielen, in vielen Dimensionen. Unter anderem, wie schon angedeutet wurde von Frau Göring, wird der Planet wärmer. Und wir haben bisher den Planeten um ungefähr 1 Grad Celsius erwärmt. Wir haben fast ein anderes Grad Celsius schon einprogrammiert an Erwärmung. Und wenn man mal sagt, man ist bei ungefähr 2 Grad, dann kann man das auch so in sich versinnbildlichen, dass man sagt, der globale Temperaturunterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit sind ungefähr 5 Grad Celsius. Wir sind jetzt schon ungefähr 20% von dieser ganzen Amplitude abgewichen in eine wärmere Welt. Und wir haben weitere 0,5 bis 1 Grad einprogrammiert. Das heißt, wir werden am Ende dieser Zeit, Mitte dieses Jahrhunderts, ungefähr 30-40% einer ganzen Amplitude zwischen Warm- und Eiszeit uns in eine wärmere Welt begeben haben. Wenn man sich überlegt, wie die Welt in der letzten Eiszeit ausgesehen hat, da waren ungefähr 1 Kilometer Eis über der Stelle, wo jetzt New York ist, dann sieht man da schon, dass wir nicht nur mit dem Planeten so in kleinem Maß spielen oder ihn verändern, sondern dass wir ganz große Veränderungen vornehmen. Und wenn man sich das jetzt in verschiedenen anderen Bereichen wie Wasserknappheit, was letztendlich dann auch in die Nahrungssicherung, Sicherheit eingeht, was letztendlich wieder auf die Gesundheit sich abbildet, dann muss man natürlich sagen, dass wir letztendlich dem Planeten sehr viel mehr abverlangen, wie er im Moment uns zu geben hat. Und damit drücken wir den Planeten gegen seine Grenzen. Wird oft auch als planetare Grenzen bezeichnet. In der Weise oder in der Sichtweise muss man dann feststellen, dass wir nicht nur ein Problem geschaffen haben in einem Sektor, sondern dass wir insgesamt in vielen Dimensionen über die Kapazität des Planeten hinausleben und uns letztendlich in, was man sagen könnte, in der Pufferzone des Planeten befinden. Und wenn man hier zu weit weiterdrückt, dann muss man damit rechnen, dass mehrere Krisen oder Katastrophen, wie wir sie eigentlich vermehrt jetzt sehen, wenn man 2019, 2020 anguckt, wir hatten alle möglichen extremen Events gesehen und die werden sich weiter häufen an unterschiedlichen Stellen, sich unterschiedlich ausdrücken und vermehrt auftreten. Und ich nehme einfach mal 2, 3 Beispiele. Wir hatten Wildfires, wie nennt man das, Waldbrände in Alaska, wo man sie normalerweise nicht hatte in der Vergangenheit, haben wir übrigens jetzt gerade auch wieder, in Kalifornien, in Brasilien und dann zum Abschluss der Saison ein richtiges Inferno in Australien. Wir hatten den sogenannten Tod von Gletschern, das heißt das Verschwinden von Eismassen. Wir hatten Hitzerekorde in Paris zum Beispiel, ungefähr 45 Grad Celsius, was für Phoenix überhaupt nichts Unnormales ist. Aber in Mitteleuropa hat man nicht diese Kühlungsinfrastruktur, die man braucht, um durch solche Phasen durchzuleben. Und letztendlich kam dann zu Beginn dieses Jahres der Coronavirus, Covid-19, als Schockevent hinzu. Wenn man das alles zusammennimmt, kann man natürlich schon sehen, dass wir im Moment uns gegen sehr viele Situationen stemmen müssen, die größeren Druck auf die Menschheit selbst in Bezug auf die Art und Weise, wie wir uns bewegen oder nicht bewegen können, aber auch dann sich durch alle anderen Sektoren, wie es geht, wie Dominosteine, werden zum Beispiel die industrielle Produktion, die Wirtschaft, alles Mögliche hängt da eng zusammen und wird beeinflusst. Und um das nochmal abschließend zusammenzufassen, diese Trajektorie ist strikt nicht haltbar oder wir sind auf einer absolut nicht nachhaltigen Trajektorie und wir müssen versuchen, den Druck von dem Planeten zu nehmen, damit wir auch für die zukünftigen Generationen noch eine Welt hinterlassen, in der sie ihre Möglichkeiten ausleben kann.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen Einblick, der ja sehr anschaulich auch gezeigt hat, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Herr Dr. Lackner, wie schauen Sie auf dieses Thema? Mit welcher Botschaft wollen Sie uns erreichen?
Ich bin in diese Frage der Nachhaltigkeit in den frühen 1990er gekommen und damals war das Hauptproblem die Sorge, dass uns die Energie ausgeht, dass uns die Ressourcen ausgehen. Und mir wurde plötzlich klar, ich war damals noch in Los Alamos, mir wurde plötzlich klar, dass wir eine wahnsinnige Menge von Kohle haben. Und dass die Südafrikaner schon damals gezeigt haben, dass man das auf Öl umbauen kann. Und wenn das so ist, dann ist unser Problem nicht, dass uns die Energie ausgeht, aber dass wir sie tatsächlich benutzen. Und es wurde dann völlig klar, dass das CO2, das Kohlendioxid, das wir in der Luft einsammeln, das bleibt einfach da. Das bleibt da für Jahrhunderte, das meiste. Ein bisschen geht in den Ozean, so dann versauern wir den Ozean und haben Greenhouse-Gase in der Atmosphäre und es wird mehr und mehr und mehr. Je mehr fossile Energie wir benutzen, desto größer wird das. So damals war das schon keine Frage für mich mehr, dass wir irgendwann in diesem Jahrhundert müssen wir carbonneutral werden, kohlenstoffneutral werden. Wir müssen das hinkriegen. Wir müssen herausfinden, wie wir aber die Welt Nahrungsmittel geben können, die Ökonomie zusammenhalten können und zur selben Zeit kein Kohlendioxid in die Atmosphäre tut. Die Frage dann ist, wie macht man das und wie schnell muss man da sein? Damals wusste noch keiner, wie das so genau geht. Und die meisten haben gesagt, 500 ppm, 550 ppm ist vielleicht noch möglich. Mittlerweile, 25, 30 Jahre später, ist uns klar geworden, dass wir gar nicht so weit gehen können. 450 Teile pro Million in der Atmosphäre ist vermutlich, wo der Limit ist. Das ist ein bisschen höher als die 1,5 Grad. Die Leute reden von uns. Das war vor der industriellen Revolution, war es 280. Jetzt ist es 410, 412. Und es geht ungefähr 2,5 pro Jahr hoch. Das heißt, wir werden bei 450 in den nächsten 15 Jahren ankommen, wenn wir nichts tun. So, wenn man sich das überlegt, wir sind schon zu weit gegangen. Es ist jetzt völlig klar, dass es nicht mehr gut genug ist, dass wir aufhören, Kohlendioxid in die Luft zu tun. Wir müssen das anhalten. Meine erste Überlegung, die hat damals angefangen und da bin ich heute noch viel mehr dahinter, ist die Sache, das ist Abfall, das ist Müll. Ja, wenn wir es benutzen können, ist es großartig. Aber wir haben nicht die Entschuldigung zu sagen, ja, wir versuchten ein bisschen weniger zu machen. Wir haben versucht, es wieder aufzubrauchen, aber wir haben das nicht hingekriegt und deshalb tun wir es jetzt in die Luft, weil wir nichts Besseres wissen. Das ist genau wie Müll, das ist genau wie Sewage, Abwasser. Wir müssen das ordnungsmäßig sauber machen. Wenn wir das nicht machen, dann wird es einfach mehr und schlimmer. Und das Problem ist sehr, sehr groß. Wenn Sie das vergleichen, wir produzieren mehr Kohlendioxid pro Jahr, als wir Sand und Kies aus dem Boden holen. All der Straßenbau, all die Häuser, die wir bauen, alles das kommt nicht auf die Masse des Kohlendioxid, das wir produzieren. So, das ist ein Abfallprodukt. Wir müssen das aufhören. Und wir müssen das anders machen, als wir das gemacht haben. Das hat mich dann damals dazu gebracht, wir müssen das CO2 einsammeln und abspeichern und wieder wegschaffen. Das ist wie die Mülldeponie und wir müssen das hinkriegen. Wenn wir das nicht können, dann bleibt es in der Atmosphäre. Ideal müssen wir auch von den fossilen Energieträgern weg und wir müssen hinkriegen, das ohne die zu machen und damit, dass wir nicht mehr Kohlenstoff in das System reinbringen. Aber dann haben wir auch mittlerweile einen großen Prozess, wenn das ein Müllvergleich wird, dann müssen wir nicht nur verhindern, dass wir mehr Müll rausschmeißen, wir müssen den alten Müll, den wir rausgeschmissen haben, wieder einsammeln und ordnungsmäßig wegtun.
Das waren Klaus Lackner und Peter Schlosser aus Arizona und Julia Göring aus Düsseldorf zum Thema, warum es sich lohnt, das Thema Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Das ganze Gespräch gibt es, wie gesagt, heute Abend ab 21 Uhr in der Podcast-Sonderausgabe. Jetzt gebe ich ab zu Lisa Marie, die Ihnen verrät, was in der kommenden Woche wichtig wird und was Sie Stand heute auf unseren Webseiten nicht verpassen sollten.
Am 19. August lädt der Düsseldorfer Ausbilderkreis zu einem Online-Austausch ein. Da geht es um das Thema erfolgreiche Kommunikation zwischen den Kulturen. Los geht's um 11 Uhr. Wir treffen uns in einem virtuellen Raum und Infos dazu folgen nach Anmeldung. Am 2. September treffen wir uns auch online, aber zum Thema Motivation durch Feedback. Da beantworten wir die Fragen, wie baut man ein konstruktives Personalgespräch auf und wie führt man es durch? Los geht's um 10 Uhr. Und zu guter Letzt noch ganz neu dabei unser Workforce Meetup. Da geht's um Tipps für effektives Personalmanagement, was natürlich in der letzten Zeit an Bedeutung gewonnen hat. Und wir machen quasi einen Rundumschlag für Quereinsteiger, Einsteiger und Insider. Los geht's um 9. Und alles, was Sie zu den jeweiligen Veranstaltungen wissen müssen, finden Sie unter www.unternehmerschaft.de. Einfach in der Rubrik Termine die jeweilige Veranstaltung auswählen und anmelden. Schon seit einigen Jahren setzt Henkel neben klassischen Präsenzformaten auch auf virtuelle Angebote zur Weiterbildung der Mitarbeiter weltweit. 2019 ging eine Plattform an den Start, die neben E-Learnings, Podcasts und Videos auch virtuelle Austauschformate beinhaltet. Eine Investition in die digitale Transformation des Unternehmens also. In einer Welt, die völlig im Wandel steckt, stoßen klassische Konzepte an ihre Grenzen. Denn in einer digitalisierten, innovationsgetriebenen und agilen Arbeitswelt erscheint die klassische From Hire to Retire Karriere, in der Mitarbeiter für viele Jahrzehnte eine Rolle ausfüllen, kaum mehr möglich. Die globale Lernplattform von Henkel, die allen Mitarbeitern weltweit Zugriff auf mehr als 4000 Lernmodule bietet, hat die Schwerpunkte digitale Transformation, fachspezifische Themen, die von den einzelnen Bereichen in Kooperation mit der Personalabteilung erarbeitet wurden, sowie die persönlichen und professionellen Fähigkeiten wie agile Arbeitsmethoden oder Präsentationstrainings. Auch in Krisenzeiten und beim Übergang in den Normalbetrieb nach Krisenzeiten ist eine bedarfs- und gesundheitsgerechte Schichtplangestaltung erforderlich und auch möglich. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden in zahlreichen Behörden und Betrieben auch samstags gearbeitet. Gleichzeitig wird in vielen Unternehmen der Betrieb erst wieder aufgenommen oder es kommt vor, dass beim Anfahren der Produktion nicht alle Beschäftigten gleichzeitig aufgrund von Arbeits- und Hygienevorschriften in den Betriebsräumen anwesend sein dürfen. Folglich steht im Mittelpunkt die Frage, wie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie gewährleistet werden kann, dass die Ansteckungsgefahr zwischen den Beschäftigten so weit wie möglich reduziert, sowie die Übermüdung der Beschäftigten vermieden wird und welchen Beitrag hier die Arbeitszeit- und Schichtplangestaltung leisten kann. Das Faktenblatt der IFA zeigt, wie Schichtpläne bedarfs- und gesundheitsgerecht gelingen können. So kann schnell reagiert und auf die Bedarfe und Wünsche eingegangen werden. Auf der anderen Seite können gesundheitliche Risiken für alle Beteiligten minimiert oder vermieden werden. Ein neuer Park-and-Ride-Platz ist seit Mittwoch auf dem Messeparkplatz P2 in Betrieb genommen. Zur Verbesserung der Luftqualität und als Beitrag zur Verkehrswende soll die Nutzung des motorisierten Individualverkehrs im Stadtgebiet von Düsseldorf reduziert und der Umstieg auf den Umweltverband attraktiviert werden. Die Stadt hat trotz der aktuellen Corona-Krise die Verkehrswende weiter im Blick. Verkehrsteilnehmer sollen die Möglichkeit haben, aktiv etwas für den Klimaschutz und für die Verkehrswende zu tun, indem sie umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahn nutzen. Mit unserem Angebot an neuen Park-and-Ride-Stellplätzen soll den Pendlern der Umstieg auf den öffentlichen Personenverkehr ermöglicht werden, damit sie damit ihr Ziel schneller erreichen als mit dem Auto. So erklärt es Oberbürgermeister Thomas Geisel. Tipps zur Anfahrt und zu den Verbindungen sowie alle weiteren Informationen zu den Nachrichten erhalten Sie unter www.unternehmerschaft.de in der Rubrik Nachrichten.
Vielen Dank, Lisa Marie. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr, dass Sie uns zukünftig auch hier an dieser Stelle unterstützen. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Mein Name ist Christoph Sochert und das war der Podcast der Unternehmerschaft. Wenn Sie möchten, hören wir uns am Mittwoch wieder auf Antenne Düsseldorf ab 19.04 Uhr oder aber auch am kommenden Freitag an dieser Stelle. Bleiben Sie uns gewogen und gesund.